Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Als Co-Host habe ich heute wieder mal die Elena bei mir sitzen. Hallo Elena, schön, dass du da bist.
Hallo Danny, schön hier zu sein.
Genau, die Elena ist unsere Jugendwartin und ihr könnt mich und die Elena natürlich auch immer gerne in eure Jugendkreise einladen. Scheut euch nicht, wir kommen gerne mal bei euch vorbei. Wo warst denn du zuletzt in einem Jugendkreis?
Als letztes war ich in Paulus, also Marienthal.
Zwickau.
Zwickau,
Stadt.
Genau. Richtig, sorry.
Für alle, die da draußen sich fragen. Meine heißt aber auch Paulus. So. Gibt es eigentlich mehrere Paulusgemeinden im Kirchenbezirk?
Also da bin ich mir jetzt bei der Klauau-Ecke nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Also mir fiel jetzt nur die eine ein, aber ja, Marienthal, Zwickau.
Na cool. Ich habe letztens Niklas verbummelt. Entschuldigung, also, falls ihr zuhört. Wir haben schon einen Alternativtermin ausgemacht.
Also Mülsengrund.
Genau, ich werde bei euch reinschneien. Das ist mir echt noch nicht so oft passiert. Einfach der Termin durch den Kalender gerutscht. Naja, wie das halt manchmal so ist. Du hast uns heute eine Wundertype mitgebracht.
Richtig.
Und weil ihr da draußen die ja nicht sehen könnt, beschreibst du uns die erstmal nur mit deinen eigenen Worten.
Genau. Die heutige Wundertype ist jemand, mit dem man über den flachsten oder auch bösesten Witz lachen kann. Und keine 5 Minuten später, je nach Witz auch länger, kann man mit ihm ein tiefgehendes Gespräch über Gott und die Welt führen. Und das ist irgendwie, das geht nahtlos ineinander über. Der hat bei uns FSJ gemacht. Und in diesem Jahr habe ich ihn als einen hilfsbereiten Teamplayer, als kreatives Anspielteammitglied und als unerschöpfliche Quelle skurriler Geschichten kennengelernt und auch schätzen gelernt. Er sagt seine Meinung ziemlich gerade heraus. Finde ich gut, auch wenn das manchmal provoziert. Aber das ist nicht schlimm, denn eventuellen Gegenwind hält er aus mit viel Humor und so einer Mütter-Egal-Mentalität. Er hat seine Prinzipien und er handelt danach, das finde ich gut, weil er hat mich beispielsweise dazu gebracht, über mein Kaufverhalten bei Lebensmitteln ein bisschen nachzudenken und das etwas zu überdenken. Ja, er ist in seiner Heimatgemeinde und dem damit verbundenen Freundeskreis noch sehr verbunden und dennoch hat es ihn zum Studium in den Norden verschlagen. Und ich freue mich sehr, dass er trotzdem heute hier ist.
Sehr cool. Ich hoffe, das klingt nach einem Fahrplan für unsere Wundertype heute. Beginnend mit Flachwitzen hin zu tiefgründigen Gesprächen und skurrilen Geschichten. Bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Genau, du hast mir auch zu dieser Wundertype 3 Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was davon stimmt und was davon nicht stimmt.
Genau, 3 Fakten, 3, ja, und eine Fake News darunter. Also das erste ist, er war schon mit unter einem Jahr mit circa 1,2 Promille unterwegs. Das zweite ist, er war mal mit einem englischen Pastor in der Disco und hat mit dem dort Bier getrunken. Und das dritte ist, er hat schon mal Meerschweinchen im Restaurant gegessen. Ob wissentlich oder unwissentlich, weiß ich nicht.
Mhm. Also erstmal eine Rückfrage. Englischer Pastor, Bier getrunken in England oder hier?
In England, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm.
Okay, und Meerschweinchen mit oder ohne Fell? Du hast schon gesagt, du weißt nicht, ob wissentlich oder nicht.
Also ich würde mal vermuten ohne, weil mit ist ein bisschen eklig.
Also unter ein Jahr 1,2 Promille, das klingt ganz schön hart. Also mit einem englischen Pastor ein Bier getrunken in der Disco oder wo war's?
In der Disco.
Kann ich mir vorstellen. Meerschweinchen gegessen. Ach, warum nicht, ne? Also, ich würde mal sagen, unter einem Jahr mit 1,2 Promille unterwegs, das kann ich mir irgendwie schwierig vorstellen, beziehungsweise da würde mich wirklich die Story dahinter interessieren und ob es bleibende Eindrücke hinterlassen hat.
Eindrücke, genau. Um es positiv zu formulieren.
Von daher sage ich, unter einem Jahr 1,2 Promille stimmt nicht.
Okay, dann kann dir unsere Wundertype ja mal selber sagen, ob das jetzt die Fake News waren oder nicht.
Ja, Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo.
Genau, klär mich doch mal auf.
Das mit den 1,2 Promille ist tatsächlich passiert.
Wie denn das?
Die Geschichte dahinter ist quasi, wir sind immer, als ich klein gewesen bin, immer zu den Tschechen rübergefahren. Das war so unser Ding. Das heißt, durch die Stadt gelaufen, ne? Schön Kinderwagen und alles. Blibablub. Und meine Mutter hat immer so kleine Schnabeltassen gehabt, diese hier so, ne? Wie man es kennt, so zwei Griffe an der Seite und dann dieses Mundstück zum Trinken. Und hat immer Apfelsaft reingemacht. Und wir hatten immer so ganz viele Apfelbäume, haben die fortgeschafft, haufenweise Saft zurückbekommen. Und sagt zu meiner Schwester des einen Tages, geh mal runter in den Keller, hol mal bitte den Apfelsaft hoch, mach mal Andreas Flaschen fertig, wir machen los. Meine Schwester hat gesagt, getan, alles wunderbar, ne? Wir zu den Tschechen rübergefahren. Meine Mutter die ganze Zeit so, ah, der Kerl, der trinkt heute zu wenig. Was ist mit dem los, ne? Und das kleine Kind, sonst trinkt das drei so Schnabeltassen und komm, der muss jetzt mal ein bisschen trinken und so und kriegt dann irgendwie in diesen kleinen Körper so eine Schnabeltasse rein und sagt dann, okay, ne, wir fahren jetzt zurück. Dann, was ist denn heute los? Wird er krank, oder? Und kommt zurück und auf dem Küchentisch steht eine Flasche, steht auch Apfel drauf, also Apfelwein. Ich weiß nicht, wer es im Keller gelegt hat, stand der Apfelsaft genau neben dem Apfelwein und es war dunkel. Meine Schwester hat sich vergriffen.
Und er hatte auch einen Schraubverschluss, oder?
Ja, das genau, das war exakt dieselbe Flasche.
Also ich musste da gerade an meinen Großvater denken, der macht auch viel Wein, der wohnt in Leipzig. Saft, Apfelsaft. Und da gibt es auch wirklich nur Apfelsaft. Aber da kannst du Pech haben und siehst mal so eine Flasche Apfelsaft und hast dann trotzdem ihn sitzen, weil vergoren. Also ist quasi schon zu Wein geworden. Na krass, aber haben die da irgendwas erzählt, dass du da besonders ruhig oder gechillt gewesen wärst oder aufgedreht oder...
Ja, genau so war es gewesen. Meine Mutter hat dann in der Giftzentrale angerufen und hat gesagt, hey, witzige Story. Ich habe da meine Frage. Und hat gesagt, ich habe hier so einen Säugling zu Hause, der wiegt ungefähr so und so viel, ist so und so groß und hat ungefähr so und so viel Milliliter von dem und dem Prozent Apfelwein getrunken. Und dann sagt die Giftzentrale, warten Sie mal ganz kurz, rechnet ein bisschen was rum und sagt, ja, so auf sein Körpergewicht hat er jetzt 1,2 Promille. Was macht er denn gerade? Und meine Mutter, ja, der schläft gerade. Ja, also wenn er schläft, ist gut. Wenn er aufwacht, dann sollten sie vielleicht ins Krankenhaus, dann wird er komischer. Aber ansonsten lassen sie ihn einfach schlafen, der schläft gerade seinen Rausch aus.
Nice, aber das heißt, ich lag falsch. Dann würde ich sagen, zwischen englischer Pastor, Bier getrunken in der Disco und Meerschweinchen gegessen. Du hast noch kein Meerschweinchen gegessen.
Das ist richtig.
Ja. Yeah. Das gibt's auch noch, dass ich mal richtig liege. Okay, dann erzähl uns doch mal die Story zum englischen Pastor.
Wir waren zum allerersten Freakstock gewesen. Das war noch irgendwo im Norden auf so einem alten Kasernengelände. Und da war vorne der Prediger gewesen. Und den habe ich kennengelernt, also ne, von Weitem. Du denkst so, ach Mensch, den wirst du jetzt wahrscheinlich auf diesem riesengroßen Festivalgelände nie wiedersehen. Und plötzlich gehe ich mit dem Kollegen abends noch los in quasi die abendliche Disco und denke mir so, da drüben, der Mann, der kommt auch ziemlich bekannt vor. Ja, und mein nicht so gut sprechender englischer Kollege hat er gesagt, wie spreche ich denn den jetzt an? Was sage ich denn jetzt? Wie kann ich denn? Ich würde ihn gerne auf ein Bier einladen. Und dann so, ja, okay, frag mal hier so, ne? Do you want to drink some beer? Oder ne? Oder I like to invite you? Oder so, irgend sowas. Und dann so ist er hingegangen so mit den englischen Sätzen, die er gerade gelernt hat. Ja, pass mal auf, ich würde gerne Bier mit dir trinken. Ach nee, warte, und dann Englisch, ne? Ich würde gerne Bier mit dir trinken. Ja, und dann hat er gesagt, ja. Und dann stand ich mit dem Pastor einfach da so. Wollen wir jetzt in die Disco gehen? Ja, klar. Reingegangen dann. Bisschen abgedanced, bis das Bier wieder zu uns kam und dann noch einen schönen Abend gehabt.
Okay, das war aber nicht zufälligerweise Paul Strait, oder?
Das ist 2014 gewesen.
Der hatte immer einen, 2014, da hat meine Band gespielt auf der Mainstage. da ist unser Live-Album entstanden. Wir haben gerade einen Podcast aufgenommen, da war das auch wieder Thema. Ich pack den Link jetzt nicht nochmal in die Shownotes, aber 2014 war ein schönes Freakstock. Aber da war Paul Strait nicht. Ach hier, dann war das, nee, ich komme gerade nicht
auf den Namen. Der hat die Eröffnungszeremonie gemacht.
Genau. Wer ist er denn? Egal. So, ja, schick. Und auf dem Freakstock, da kann ich mir sowas durchaus vorstellen. Falls ihr im nächsten Festivalsommer noch nichts vorhabt, dann schaut doch auch mal auf einem christlichen Festival vorbei. Es gibt da ganz verschiedene. Das Freakstock ist ein bisschen weiter im Westen. Das Homeward Festival ist ganz nah bei uns, in der alten Ziegelei in Niederwürschnitz. Und gibt garantiert noch andere Festivaltipps. Schreibt uns doch gerne mal ein paar Festivaltipps. Wir würden da auch unseren Horizont gern erweitern. Genau. Okay, für alle, die den Andreas nicht sehen können, beschreiben wir den nochmal noch.
Fängst du an? Ich fange an. Kurze braune Haare, immer noch für mich ungewohnt, weil zum FSJ hatte er lange Haare und dann Dreadlocks.
Ist blond.
Blond? Das ist blond? Ach Quatsch.
Das hätte ich auch gesagt. Das ist so aschblond, ist jetzt nicht so wasserstoffblond, ist eher so.
Nee, aber ist doch nicht.
Das unterste Ende, sage ich jetzt mal.
Oha, Entschuldigung, ja. Haarfarben sind für mich immer noch
schlimmer. Wir sollten aus diesem Podcast eine soziologische Studie machen zum Thema, wie oft deutet man Haarfarben falsch.
Ja, ich sollte mir meine Palette irgendwo besorgen, dass ich mal sowas nicht nebenhalten kann. Ich habe keine Ahnung, wo blond aufhört und wo braun anfängt.
Das ist bei mir und Jan auch jedes Mal dasselbe. Irgendwie. Also das ist, hätte ich jetzt aber auch gesagt, aschblond, also okay. So dunkelblond.
Entschuldigung. Meine Haare sind gefärbt, die haben schon seit Jahren nicht mehr die Natur.
Die sind gefärbt? Was hast denn du eigentlich von Haarfarbe?
Heller als Andreas noch, aber eher ins Grau gehend. Also Straßenkötergrau, weißt du, so. Ja, keine schöne Haarfarbe deswegen. Genau. Er hat ein dreifarbiges T-Shirt an, hellblau, weiß und dunkelblau, so Batik-Optik.
Genau, eine kurze, schwarz ist es auch nicht, graue Jeans.
Washed, wie nennt man das? Stonewashed.
Stonewashed Jeans. Mit interessanter Weise einem orangen, das habe ich auch noch nicht gesehen, einem orangen Einlass an der Seite. Naja, jedenfalls, und die Bilder, die Schuhe könnt ihr wie immer im Episodenbild sehen. Genau. Schön, dass du da bist, Andreas. Schön, dass Elena du dir mitgebracht hast. Ja. Warum hast du denn gerade den Andreas mitgebracht?
Es war gerade kein anderer verfügbar. der Andreas, der war letztens, also der studiert ja, das haben wir schon, habe ich ja schon gesagt, der studiert ja eigentlich weit weg oder ja, zumindest ganz woanders. Und er war aber letztens zur offenen Arbeit mal spontan da. Und da habe ich mich wieder mit ihm unterhalten und habe gedacht, ach, das wär's eigentlich. Weil der hat ein Jahr hier FSJ gemacht und das war ein sehr lustiges Jahr. Und war auch mit dem Anspielteam, das heißt, wir hatten da auch relativ viel miteinander zu tun, zeitmäßig. Und es war einfach, ja, sehr schön. Deswegen habe ich gedacht, es wäre es doch, ihn mal hier mit hier zu haben.
Du studierst weit weg. Wo studierst denn du?
In Kiel, Schleswig-Holstein.
Und was studierst du da? Also warum gerade hier so, nett wie Schnacken, Kopf in den Nacken, gefällt dir so nordisch irgendwie so die Gegend, oder?
Naja, das ist halt dieses, du kannst als junger Mensch einfach mal machen. So, ich glaub, mach's einfach mal. Du hast gesagt, ich würde gerne quasi wieder zurück nach Sachsen, ich finde das hier unglaublich schick. Und hab mir aber gesagt, du willst auch irgendwann mal an der See gewohnt haben. Und wenn du aber vielleicht irgendwann Frau und Kinder hast und dann nochmal an die See und wieder zurück, ist das irgendwann mal ungünstig. Ich hab gesagt, let's fett. Uni ist rausgesucht. Die Uni, die mich genommen hat, war dann der Sieger. Und das war Kiel. Mit Lehramt, Informatik und Mathematik bin ich gestartet. Mhm. Und bin derzeit bei Lehramt, Informatik. Weil? Also liebes BAföG-Amt, falls ihr zuhört. Ich studiere natürlich Informatik
und
Mathematik.
Und alles in Regelstudienzeit.
Natürlich, ja. Ich bin sehr vorbildlicher Student.
Aber Mathe, warum? Was hat es damit auf sich?
Ich finde Zahlen einfach ziemlich cool. Und
ja, weil du ja jetzt Mathe nicht mehr machst.
Ja, genau. Ich fand Zahlen ziemlich cool.
Ach, du fandest, okay.
Nee, ich finde Zahlen auch noch ziemlich cool, aber Buchstaben passen da für mich jetzt nicht so gut rein.
Ach so. Und ja, ich erinnere mich, Mathe-Leistungskurs 12. Klasse, das war dann auch mehr Buchstabensalat als Zahlen.
Genau. Und es gibt griechische Buchstaben, die habe ich kennengelernt und die mag ich jetzt auch nicht mehr so ganz so besonders. Und dann habe ich mir gesagt, ja, nee. Und dann haben die alle gesagt, ja, übrigens, das war jetzt der Anfang und das wird aber jetzt noch steiler so. Dachte ich mir, cool. Ich wollte aber Zahlen und kein Deutschlehrer werden. So.
Sondern, ja. Oder Griechisch.
Oder Griechisch.
Hättest du doch Buchhalter werden sollen. Das war jetzt ein Insider, das musst du nicht verstehen. Elena und ich hatten da, wir haben da immer mal spannende Begegnungen.
Ja.
Genau. Also Elena hat vorhin schon gesagt, du stehst auf Flachwitze und gleichzeitig tiefgründige Gespräche. Ich hätte jetzt gerade mal so ein paar Flachwitze gehört. Ich kenne nämlich keine Flachwitze. Und ich muss ja was dazulernen und unsere Zuhörer sind da bestimmt auch total interessiert, was denn so für Flachwitze gerade so oder in den letzten 10 Jahren die Runde gemacht haben.
Oh nein. Das ist meistens Situationskomödie, würde ich sagen.
Richtig.
Die mit Flachwitzen verbunden ist. Das heißt, der Flachwitz alleine ist ja nie witzig. So, wenn ich dir jetzt sage, oh, guck mal, da liegt ein aufgegessener Keks, dann denkst du ja, genau, wie du gerade guckst. Ich beschreibe ihn mal, er guckt sehr uninteressiert an dem, was ich gerade gesagt habe.
Nein. Ich gucke total gespannt. Ich habe nämlich überlegt, der Flachwitz wäre, guck mal, dort liegt ein aufgegessener Keks. Wie denn, ich bin blind.
Nee, der hört tatsächlich auf, deswegen... Das ist ja flach. Aber wenn du den mit Situationen verbindest, der Elena hat zum Beispiel ganz stressigen Tag und du kommst rein und dann droppst du mal sowas, dann ist das witzig. Und dann baut sich da drauf viel mehr auf und dann Explosion, Feuerwerk.
Genau.
Also könnt ihr mal gucken, ob ihr sowas hier im Verlauf noch hinbekommt.
Ja. Im Verlauf vielleicht, ja. Das ist so krass, ich lese so viel solches Zeug, ne? Ich bin ja da auch so ein kleiner Suchti, so mit Memes und Flachwitzen. Und jetzt fällt mir partout nicht einer ein. Das ist doch Hammer. Das muss aus der Situation heraus, muss dazu passen.
Okay, und skurrile Geschichten habe ich vorhin noch gehört. Habt ihr da was zu erzählen?
Achso, ich bin der Gast, ja.
du darfst gern, du machst das Füllhorn.
Na, wir haben ja vorhin schon gehört, du hast ja FSJ gemacht. Da sind doch bestimmt auch die ein oder andere skurrile Geschichte passiert, oder?
Auf jeden Fall. Also...
Gab es Versicherungsfälle?
Nein, ich habe nichts verloren.
Kaputt gemacht, meinte ich eher.
Ach so, das spielt auch vorher an. Ich habe versucht, das zu vermeiden. Die skurrilen Geschichten sind dann eher entstanden. Wir waren auf, was heißt skurril? Also für unser Alter würde ich sagen skurril. Wir waren auf unserem FSJ-Seminar in... irgendwo gewesen.
Ach, ja, dort.
Das ist
schöne Gegend.
Neben und so, ne? Und
ja, da, die haben so schöne Bäume dort.
Ja.
Da, wo die Frau mit dem Mann wohnt. Und da waren wir gewesen und es waren halt haufenweise FSJler von Netzwerk M gewesen, gebündelt von überall aus Deutschland.
Das ist so eine Organisation, die verwaltet FSJler.
Und da waren wir gewesen und waren zu unserem großen Seminartreffen gewesen. Und abends kam einer auf die Idee, sag mal, ich habe übelst Bock auf Verstecken. Sagst du, Alter, wir sind 20. Natürlich bin ich bei Verstecken dabei. So, okay, wir sind zu zweit, wen kriegen wir noch ran? Und so, Leute, ihr spielt Verstecken.
Ja. Und der eine so, ich gehe dann mal. Und der andere so, ja, was wollen wir denn verstecken?
Wow.
Und dann bist du mit, also das war noch ganz am Anfang, so mit wirklich wildfremden Menschen bist du durch so ein Riesenhaus geirrt. Und da hast du gedacht, wo verstecke ich mich jetzt, Und da war so ein Schrank gewesen und da war ein haufenweise Bettzeug gewesen. Und dann hast du dich in das Bettzeug so reingelegt und du hast quasi nicht mehr geatmet, aber du hast ja trotzdem versucht zu überleben. Das war so eine ganz eklige Situation gewesen. Und dann sitzt du da und jeder da vorbeigelaufen ist, ne, wie man es kennt beim Verstecken. Es war nicht schön.
Und dann drehst du dich rum und auf einmal bist du in Narnia. Ja.
Nein, das waren aber Mäntel, die da drin waren, nicht Bettzeug. So.
Ach ja, schön. Elena, wie ist er dir aus dem FSJ in Erinnerung geblieben? Irgendeine Situation, die du immer erzählst. Wer war dieser Andreas?
Wer war dieser Andreas? Dieser Andreas, der war mit mir auf Ostsee-Freizeit. Das war einfach mal nur der Hammer. Aber da waren wir auch, also es war eine sehr schöne Konstellation, so an Mitarbeiter, wenn man zu viert. Und ich habe irgendwie die letzten Jahre immer nur so Mädchenrüstzeit gemacht. Das heißt, so kleine Mädels, da hast du zwar so ein bisschen Zickenterror, aber nichts anderes. Jetzt war das eine gemischte Jugendrüstzeit. Drama, Drama, Drama. Und dann hast du so einen Robin dabei, der altersmäßig jetzt noch nicht so weit von denen weg ist und so ein bisschen mit Drama schiebt. Ne? Und dann hast du Andreas und mich, die wir daneben sitzen und denken, what? Was ist hier los? Was geht denn hier ab? Was machen die denn alle für ein Drama drum? Das ist so. Ach du Schande. Es war sehr lustig. Also,
das war so schön gewesen. Also für jeden Zuhörer, ich würde euch empfehlen, fahrt mal auf Osteros. Das ist sehr, sehr schön.
Und ich erinnere mich noch sehr gut an ihn in Warnweste beim Fahrrad, bei unseren Fahrradtouren. Vorneweg oder hinterher. Sehr gut. Sehr motivierend für die, die nicht so vorankamen. Und immer ein offenes Ohr für die kleinen Mädels. Ja, ja. Da musst du sagen, nein.
Spricht dich aus. Bei jemand anderem.
Genau. So ungefähr.
Okay, also unsere Zuhörer merken schon, die zwei sind so voll in ihrem Insider-Film. Also ich glaube, die brauchen sich nur angucken und ein Wort zu sagen und die hauen sich beide weg. Deshalb versuche ich mal hier zu diesem tiefgründigen Gespräch irgendwie überzuleiten. Unsere Wundertypen bringen uns immer ein Thema mit. Was hast denn du uns für ein Thema mitgebracht?
Thema, das sich über viele Sachen erstrecken könnte, aber bei uns hat sich das im Freundeskreis ereignet mit, wir waren alle 17, 18 und dann ging das Thema, ne, langfristige Beziehungen und sowas los. Und die ersten deiner Freunde haben dann angefangen zu heiraten und sowas. Und dann,
mit 17?
Nein, nein, aber die haben darüber nachgedacht, Entschuldigung. So alt bin ich nicht. Und dann hast du so drüber nachgedacht und dann sagte plötzlich einer, boah, nach vielen Jahren so, ich habe jetzt keine Freundin mehr gehabt und er sagt dann irgendwann so, ich habe das jetzt satt, quasi mich damit zu beschäftigen. Ich habe dafür keinen Nerv mehr. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Neben dem ganzen anderen sozusagen. Und dann hat er gesagt, ich versuche das jetzt Gott abzugeben. Diese Last. Und dann saß ich da und habe mich damals schon gefragt, so, ja, ja, das abzugeben, das verstehe ich, aber inwieweit kannst du das abgeben? Sozusagen, kannst du jetzt einfach zu allem, also zu diesem einen Fachgebiet jetzt sagen, so, ich gebe dir quasi alles hin, du regelst das schon und wenn du die richtige gefunden hast, dann schmeiß die mir einfach vors Auto, vor den Fußweg oder so und die nehme ich mit nach Hause und dann weiß ich, diejenige ist das Bescheid oder wir machen ein Codewort so, es blitzt dreimal und dann erscheint die oder sowas. Oder ist das sozusagen trotzdem noch so, dass ich sage, kümmer dich bitte drum, aber ich versuche mich quasi mitzukümmern. Und das ist damals, wo ich gedacht habe, das war so, für mich nicht ersichtlich quasi, wie weit du noch quasi dann mitmachen musst oder mitmachen kannst oder sowas.
Also inwiefern ist quasi das, ich gebe das jetzt an Gott ab, so, auch ein, die Verantwortung für das eigene Leben nicht wahrnehmen wollen, oder?
So ungefähr, ja.
Genau. Schwierige Frage. Also bei dir ganz konkret, jetzt mal, wie sieht es denn da so Freundinnen technisch aus? Also ist das gerade so dein Thema?
Ich wohne in Coolidge, ich habe ein Haus anzubieten und bin noch Single.
Also das Haus würde ich nehmen, aber den Rest will ich.
Wir haben auch Hasen und Schafe. Nee, also, genau. Nee, derzeit nicht.
Aber das heißt, es ist quasi für dich auch so ein Thema gewesen oder ist gerade so ein Thema, inwiefern du das einfach Gott abgibst und
Es war immer so ein Thema, wo du so gesagt hast, so, sag mal, kommt das für dich auch in Frage? Aber und dann denkst du aber drüber nach, so, aber inwieweit? Wie weit kann ich was abgeben? Oder also, ne, geh ich jetzt trotzdem noch raus, lerne neue Menschen kennen und dann sagt Gott quasi, geh halt mal dorthin, ne? Geh halt mal in die Disco, wo dich gestern mal zufällig jemand eingeladen hat. Und du denkst so, ja, das ist jetzt eine gute Idee. Und du denkst, das ist deine Idee, ne? Wie es immer am Anfang so ist. Oder bleibst du einfach stumpf zu Hause sitzen und denkst dir trotzdem so, ach komm, ich habe das jetzt abgegeben, da wird das schon irgendwie machen. Und dann liegt die quasi einfach fertig vor der Türschwelle. So. Ich mache jetzt nicht mehr. Und das ist immer so die Frage, die du stellst. So.
Na, ich fand das Bild mit dem Auto ganz cool. Gott, schmeißt du die so vor das Auto. ist halt auch nicht so praktisch.
Na, sehr nicht.
Mir fällt dabei immer dieser Witz ein von diesem Mann, der bei Hochwasser auf seinem Dach hockt. Vermutlich seines eigenen Hauses. Und dann kommt erst die Feuerwehr vorbei mit einem Boot und sagt, hier, ich nehme dich mit. Und der sitzt dort betend auf dem Dach und sagt, nein, Gott wird mich retten. Dann kommt der Hubschrauber vorbei und sagt, ich nehme dich mit. Sagt er, nein, Gott wird mich retten. Die Flut steigt, er ertrinkt, kommt in den Himmel und sagt, hier, warum, Gott, warum hast du mich nicht gerettet? Und Gott sagt, na, hallo, ich habe dir die Feuerwehr und einen Hubschrauber vorbeigeschickt. Was soll ich mit dir noch machen? Das kommt mir bei solchen Sachen immer in den Sinn.
Ja. Naja, also was halt so aus dieser Welt dagegen steht, ist dieses Sei deines eigenen Glückes Schmied. Ne? Das ist so ein Spruch, den kennt man. Und was Christen halt ganz oft, also wir gehen ja oft in so eine Abwehrreaktion oder so eine Gegenhaltung zu solchen Sachen, sagen, nee, in meiner Bibel steht aber, dass ich das halt nicht machen soll, sondern dass alle meine Wege befiehl dem Herrn. So, ne? Er wird's wohl machen. So. Und boah, also schwieriges Thema. Ich versuche gerade irgendwo überhaupt erstmal einen Startpunkt zu finden, um da einzusteigen. Also das Ding ist ja, also ich glaube, es hat viel mit Verantwortung wahrnehmen wollen oder nicht zu tun. Klar kannst du irgendwie sagen, ich suche eine Frau oder eine Freundin oder vielleicht auch einen Freund, Mann und sagst, Gott, kümmere du dich mal drum, ich gehe so lange ins Kloster beten. Das soll es auch schon gegeben haben, dass man da dann jemanden getroffen hat.
Kloster.
Kennt ihr eigentlich den Film Nacho Libre?
Nee.
Mit Jack Black, sehr empfehlenswert. Da geht es um ein Kloster und eine Liebesbeziehung in Mexiko.
Mit Jack Black. Sehr geil.
Ist eine Komödie.
Wieso kenne ich den nicht? Das irritiert mich.
Genau. Okay. Also Nacho Libre Filmtipp, kannst du ja mal mit in die Shownotes packen. Klar kannst du sagen, irgendwie, Gott, du kümmerst dich bitte darum, dass ich irgendwie meinen Partner fürs Leben finde und ich lasse das jetzt mal. Und Gott sitzt da oben vielleicht und denkt sich, wie dein Partner fürs Leben? Es gibt nicht den einen Partner fürs Leben. Also was willst du gerade eigentlich von mir? Such dir gefälligst jemanden raus, triff eine verbindliche Entscheidung und los geht's. So. Also, das ist ja auch ganz oft so, also viele von den Dingen, das ist ja unsere verklärte romantische Vorstellung von die eine und der eine irgendwie dabei. Ne? Ich habe irgendwann eine Jugendstunde erlebt, wo, da war ich gerade frisch mit meiner jetzigen Frau zusammen und da war ich noch so richtig verliebt. Ne? Also mal, am Anfang ist das ja alles nochmal so richtig hoch drei, also so richtig übertrieben. Und da kam so ein Typ in unsere junge Gemeinde und hat da ein Thema gehalten, ein älterer Mann. Und da ging es um Ehe und Beziehung und der hat so die Frage gestellt, glaubt ihr, es gibt diesen einen richtigen Partner fürs Leben? Und ich so, weil ich wollte meiner Freundin, jetzigen Frau natürlich so zeigen, wie sie es liebe. Natürlich, es gibt nur diese eine und keine sonst. So. Und der so, nö, denke ich nicht. Ich denke, du könntest auch mit der hier, die neben dir sitzt, ganz glücklich werden. Das war eine andere. und ich so, nein, auf keinen Fall. Und dann hat er uns da so ein bisschen mit hineingenommen und in seine Erfahrung und so und hat uns halt versucht zu erklären, dass Liebe kein Gefühl ist und kein Magic Match irgendwie, was Gott dir so über den Weg schickt, sondern dass Liebe in erster Linie mal eine Entscheidung ist. So, wo du dich quasi für jemanden entscheidest und dich entscheidest, dich zu überwinden, den anzusprechen, dich zu überwinden, irgendwie dich vor ihm zu offenbaren sozusagen, dich überwindest, ja zu ihm zu sagen oder zu ihr und dein restliches Leben mit ihr zu verbringen und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Und in jeder Ehe wirst du an diesen Punkt kommen, wo du denkst, boah Gott, also die eine hätte ich mir jetzt aber anders vorgestellt. So, ja, und dann ist es halt einfach eine Entscheidung, die man trifft. Und insofern, also kann ich das bei dem Punkt jetzt schwierig nachvollziehen. Da geht es bei mir eher so um dieses, vielleicht, also man, das ist vielleicht auch so ein magisches Verständnis, dass man sich wünscht, dass Gott doch jemanden vorbeischickt, der die Liebe endlich mal erwidert, die man hat, so, ne? Wo man selber irgendwie denkt, boah, ich bin schon so oft verliebt gewesen, habe schon so oft versucht, ich war in Diskos ohne Ende, ich habe Jugendkreis abgegrast, das hast du noch nicht gesehen, so, ne? Und es hat sich trotzdem keine in mich verliebt. So, also dann ist es vielleicht eher so dieses Ohnmachtsempfinden, was man selber hat, wo man sagt, ich krieg das irgendwie selber nicht hin. Und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Also Gott, kümmere du dich doch gefälligst mal darum. Das ist aber quasi so ein Wegschieben der eigenen Verantwortung sozusagen. Also, wie finde ich da jetzt mal ein schönes Beispiel für? Du kannst natürlich Alkoholiker sein, ne? Und dich wundern, warum jedes Mal, wenn du abends über die Landstraße fährst, in Schlängellinien, hoch drei, irgendwie du von der Polizei angehalten wirst. So. Du kannst sagen, ey Gott, ich ich verstehe das nicht, warum die mich immer anhalten. So, ich kapiere das nicht. Haben die was gegen mich? Du musst da jetzt mal eingreifen, dass das nicht mehr passiert. Und du schiebst damit die Verantwortung, an dir selber zu arbeiten, sozusagen ein Stück weit weg auf jemand anderen und sagst, Gott, kümmere du dich doch mal darum, dass ich nicht mehr mit diese Probleme habe, mit denen ich ständig zu kämpfen habe, weil du doch irgendwie die Lösung wissen müsstest. So. Aber die Lösung ist manchmal, an sich selber zu arbeiten und mit Leuten darüber zu reden. Also gerade Beziehungen ist so ein sensibles Thema, ne? Ja, verliebt sein, auch unerwiderte Liebe. Das ist vielleicht auch ein Thema, wo man selber, da kann man auch schwierig an sich arbeiten, aber ich glaube, da kann man trotzdem an sich arbeiten. Zum Beispiel, wenn du einfach jemand bist, der denkt, es beeindruckt andere Menschen, wenn du vor denen stehst und einfach anfängst zu prahlen, so, und dann wunderst du dich jedes Mal, warum diese Liebe nicht erwidert wird, du ringst dir einen ab und versuchst, diejenigen zu beeindrucken ohne Ende, und die denken so, was ist das für ein Vollhaken, so, wär mal erwachsen, so. Und da ist es doch schön, wenn man Freunde hat oder irgendwie Leute, die einen begleiten, die sagen, na, vielleicht gibt schon so ein paar charakterliche Eigenschaften, die so abschreckend wirken bei dir oder so, ne? Das ist auch nicht nur das, ne? Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Liebe immer nur eine Entscheidung ist, sondern gehört auch Gefühl dazu, und wie dieser Startfunke funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich würde es nicht Gott in die Schuhe schieben und sagen, ey, du bist derjenige, der sich darum kümmern muss. Also ich verstehe, dass ganz viele, vor allem Jugendliche, denken, ja, es gibt diesen einen und Gott hat das schon alles vorherbestimmt. So, ne? Aber das ist halt auch von Vorherbestimmung zu denken, ist halt auch, man nimmt Gott in die Verantwortung, die man eigentlich selber für sein Leben übernehmen sollte. Könnt ihr das bis dahin irgendwo nachvollziehen?
Ja, klar. Lustige Geschichte dazu aus meinem eigenen Leben. Ich war auf einer Rüstzeit und da habe ich jemanden kennengelernt, verheiratet, ganz netter Typ, und der sagte so, er hat seine Frau, also er hat quasi Gott eine Wunschliste gemacht, was seine Frau alles haben muss, aber wirklich auch detailliert, von Haarfarbe, hoffentlich hat er die richtige gesagt, nicht die falsche, alles Mögliche, ne? Und hat gesagt, und genau die ist ihm über den Weg gelaufen und ist jetzt mit ihm verheiratet. So, ne? Und da war das so sein Ding, das müssen alle so machen, weil bei ihm hat es ja funktioniert und Gott hat ihm ja die richtige vor die Füße gestellt. Ne? Und ich habe dann so gedacht, naja, eine Liste machen. Ach, schaden kann es nicht. Man kann es ja mal probieren. Und bin an die ganze Sache so etwas, also Haarfarbe, was, ne? Größe oder sowas, das war mir völlig egal. Habe halt nur so gesagt, ja, ich hätte gern jemanden, der mich versteht, der denselben Humor hat wie ich, ne? Der einfach so ein bisschen Andreas. Und dann habe ich jemanden kennengelernt. Wir haben quasi nach 2 Tagen uns gegenseitig die Sätze beendet, weil wir uns blind verstanden haben. Jeder, der uns getroffen hat, hat gesagt, wie lange kennt ihr euch? Seid ihr Geschwister? Also seid ihr, ne, kennt ihr euch schon ewig? Nur so 2 Tage. Und der hat mir am 3. Tag geöffnet, dass er schwul ist. Und ich dachte so, Alter. Und da habe ich so Gott gesagt, ja, okay, Liste soll es nicht sein. Ich habe es verstanden.
Hast du es auf deiner Liste aber angegeben? Ich würde gerne einen Mann kennenlernen, der nicht schwul ist.
Nee, das hatte ich nicht auf der Liste. Ich habe nur gesagt, weißt du, jemand, der mich versteht, der so, ne, mit mir auf einer Wellenlänge ist und so. Ist der auch. Ist jetzt einer meiner besten Freunde, aber
absolut. Eine alternative Herangehensweise wäre vielleicht auch gewesen, mit dieser Liste einfach mal zur Polizei zu gehen. Hier, gucken Sie mal ins Register, hätten Sie da jemanden?
Ja, aber Gott hat da durchaus Humor, mit solchen Sachen auch bei uns umzugehen.
Genau, Verantwortung für das eigene Leben übernehmen oder das Gott in die Schuhe schieben. Also wir sind jetzt über das Thema Beziehungen da reingerutscht, aber das ist ja nicht das Einzige, was dir da vorschwebt, oder?
Ja, genau, das war halt, also bei uns ist halt sich mit dem Thema Beziehungen damals eignet, aber das geht ja, das kannst du ja bei allem machen, so, kannst du ja in jeden Lebensbereich ziehen, so, oh, weißt du, ich habe jetzt noch 4 Stunden Zeit für die Klausur zum Lernen, oder aber ich gebe jetzt mal noch hier dafür jetzt 1 Stunde Gebet aus, so ungefähr, und betet da und sag jetzt, du wirst das schon machen, du wirst mir die richtigen, ne, ich habe das ja alles schon mal gelernt und so. Sowas, als dieses, das mit den Verantwortungen wegschieben, das war so ein guter Punkt gewesen, muss ich sagen.
Ja, Luther hat gesagt, lerne so viel, als ob du nicht beten würdest, und bete so viel, als ob du nicht lernen würdest. Und das ist in der Tat ein guter Tipp, weil meine Frau hat mir das mal lernpsychologisch erklärt. Man braucht halt diese Ruhephasen, in denen man denkt, man ist faul, wo sich aber Dinge sortieren können im Kopf. Genau. Und ja, aber es ist ja bei vielen Dingen so, du bist vielleicht in einem scheiß Job, ne? Und denkst dir, ey Gott, irgendwie, das ist doch alles hier zum Kotzen, ne? Mach doch mal, schick mir doch mal den perfekten neuen Job irgendwie vorbei, so. Und ich kenne so viele Leute, die arbeiten seit Jahrzehnten im selben Beruf und haben eine mega miese Einstellung zu ihrem Job und ändern daran nichts und kommen da nicht raus, weil sie immer noch auf dieses Wunder warten, dass Gott irgendwie so eine Veränderung schenkt. Obwohl es so einfach wäre zu sagen, also ich meine, wir leben in Deutschland, du lebst danach nicht auf der Straße, wenn du deinen Job kündigst, so, ne? Oder wenigstens mal eine Initiativbewerbung zu schicken, während du vielleicht noch irgendwo arbeitest oder so, ne? Aber nee, die sagen dann, nee, diese Verantwortung, die schiebe, und die nehmen lieber ein 10, 20 Jahre in einem beschissenen Beruf mit beschissenen Mitarbeitern, Chefs oder was auch immer, Mobbing und keine Ahnung was in Kauf, als diese Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Das ist schon krass. Und werden darüber vielleicht sogar noch verbittert über Gott, weil der hat ja nichts gemacht.
Genau. Dann wirst du irgendwann traurig. Dann denkst du, warum denn nicht? Ich mach doch die ganze Zeit und so, ja.
Gab es dann nicht auch, also diese ganzen hier evangelikalen Freikirchen, die predigen doch immer solches Zeug wie, du musst schon den ersten Schritt gehen. Gott wird sich dann auf deinen Weg stellen. Also ich kann das nicht, weil das ist nicht so meine Theologie, aber da würde ich sagen, da ist so ein Fünkchen Wahrheit auf jeden Fall irgendwo mit drin.
An sich schon. Also ich muss sagen, so jetzt aus meiner wahnsinnigen Lebenserfahrung, an manchen Stellen bin ich losgelaufen in eine gewisse Richtung und habe dann schon gemerkt, oh, da gehen jetzt so viele Türen zu. Vielleicht nochmal drüber beten und nachdenken, ob das die richtige Richtung ist, durch die du, also nicht, dass jedes Hindernis gleich ein Zeichen dafür ist, dass man es aufgeben soll, ne? Keinesfalls, aber.
Das ist doch die heilige Anfechtung, ist es doch.
Ja, genau. Ja, das ist dann, ja, toll. Das ist dann die Schwierigkeit, da zu gucken, ist es Anfechtung oder ist es wirklich Gott, der sagt, hier, nee, da nicht lang, bitte. Das ist halt dann die Frage. Aber das findet man halt auch nicht von jetzt auf gleich raus. Da braucht man immer so ein bisschen noch Gebet und Austausch mit anderen. Also mir hat es immer auch sehr geholfen, solche Sachen, die mich da beschäftigen, auch mit anderen zu besprechen und denen auch nochmal zu sagen, hier, bete für mich mit. Hör für mich mit, sozusagen. Was Gott sagt.
Ich hätte gern, wie in der Grundschule das mal beschrieben worden ist, diese Ampel. Ich hätte gern einfach eine Ampel zu Hause oder jeder kriegt gern so eine Ampel ein oder so. Das hieß damals immer in der Grundschule so von wegen, wenn du betest, da muss auch nicht jedes Gebet, ne, ankommen. So. Der, also du wurdest uns erzählt, so, ne, der hat immer viel zu tun. Nein, aber dieses Prinzip so von wegen, es reicht jetzt nicht, wenn du sagst einmal, weißt du, ich würde jetzt gern, ne, bitte, sondern dieses Ampel so manchmal, ne, hört das nicht gleich oder manchmal geht es nicht gleich in Erfüllung, ist jetzt Quatsch, aber diese Rotphase von der Ampel quasi, dann ist es dieses, du bittest um was, dieses Gelbe, ne? So, das kommt nicht ganz so, wie du es wolltest, aber schon in eine gute Richtung oder grün halt so wie, ne? Ich hätte gern morgen früh ein Latte Macchiato und bäm, da steht er so ungefähr.
Weil du dir gemacht hast.
Genau. Und das wäre cool, so ein Zimmer, so eine Ampel einfach so.
Ich würde die Ampel halt umdrehen. Ich würde sagen, hier rot, heute hast du ganz schöne Scheiße gebetet. Gelb, naja, ging gerade noch so. Und grün, ja, das war jetzt vielleicht sogar mal in Gottes Sinne so. ja. Na krass. Mir kam vorhin noch zum Thema Beziehung, Verantwortung übernehmen. Also, wie willst du für jemand anderen Verantwortung übernehmen, wenn du das schon für dich selber nicht machst? So, ne? Und das ist ja das, worum es auch bei Beziehungen geht. Also ich weiß nicht, ich will einen Partner, der Verantwortung für sich selber und auch für unsere Beziehung, für unsere Kinder irgendwie übernehmen kann. Und ich will nicht jemanden, der schon daran scheitert sozusagen, indem er irgendwie auf so Wunder hofft, ne? Wissen wir letztens, ich glaube, ich habe das jetzt schon mal irgendwo erzählt, wenn es im Podcast war, dann verzeiht mir. Aber Wunder heißen Wunder, damit wir uns darüber wundern. So. Und nicht, weil wir sie erwarten. So, ne? Also wir wundern uns darüber, wenn Gott jemanden vorbeischickt oder wenn sich da magisch irgendwie was fügt und nicht, wir erwarten das. Gott, ich erwarte das jetzt von dir. So, und ich gehe jetzt ins Kloster und schließe mich da ein und du schickst gefälligst jemanden vorbei, so ungefähr, ne?
Mit dem Schlüssel.
Genau, sondern, ja. Sondern wenn uns ein Wunder widerfährt, dann wundern wir uns halt auch wirklich. Ich habe manchmal das Gefühl, wir erwarten viel zu sehr Wunder.
Das könnte auch sein, ja. Ja, wenn man so an seine, ich weiß nicht, so an die Jungschauzeit denkt, so wo man ganz jung gewesen ist. Und dann immer so erzählt bekommt, so damals die krassen Wunder, ne, wenn du die Geschichten so erzählt bekommen hast zum ersten Mal, das war schon. Und wie viel eigentlich jetzt Wunder ist, was du so tagtäglich erlebst, so, keine Ahnung.
Ja, aber andererseits war damals halt auch schon ein Wunder, wenn du zu Weihnachten die Playmobil-Polizeistation gekriegt hast, die genau. du gewünscht hast, so, ne?
Und das hatte ich aber schon gewundert. Nee, und das, also ich finde das krass. Also mit welchen Erwartungen auch mittlerweile, wenn ich, also wenn du größer bist, dann rangehst. So, für, also für mich wäre es damals ein Wunder gewesen, als Kind so ohne Stau quasi, ne, in den Urlaub zu kommen. Jetzt hoffe ich, dass mir keiner in die Karre fährt.
Ja, Wünsche und Träume verändern sich.
Ja.
Aber ich würde mich jetzt trotzdem immer noch über eine Playmobil-Burg wundern, tatsächlich. Wie kommt die denn da hin?
Ja.
Mir ist nochmal in dem Zusammenhang auch der Vers, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe es mir aufgeschrieben, 1. Petrus 5, Vers 7, wo ich mir manchmal denke, ja, was wir abgeben können, ist diese Sorge oder dieses Ganze, was uns dann auch lähmt und was uns dann noch irgendwo, ne, wo wir die Verantwortung nicht übernehmen, wo wir dann uns zurückziehen oder keine Ahnung. Ich denke, sowas abzugeben ist schon mein erster guter Schritt.
Und ich denke, hier wird auch deutlich, also an diesem Vers, worum es eigentlich geht. Es geht nicht so um so First World Problems, ne? Sondern er sorgt halt für euch, gerade in den Dingen, wo wir richtig am Arsch sind. So, also wir dürfen uns gewiss sein, dass Gott an unserer Seite ist. Nicht, dass er unser Wunscherfüller ist oder so eine Maschine, in die wir irgendwie ein Gebet reinstecken und dann kommt der perfekte Ehepartner raus oder sowas, ne? Sondern wenn du halt irgendwie wirklich am Arsch bist, irgendwie auf der Straße sitzt oder deine Welt aus den Fugen gerät, dann darfst du dir sicher sein, dass er für dich sorgen wird und dass du niemals tiefer fallen kannst als in seine Hand. Aber das, also für mich gibt es halt so wie nochmal einen Schritt vorher. Es gibt Dinge in unserem Leben, für die können wir selber Verantwortung übernehmen und die können wir irgendwie selber hinkriegen, ne? Weil dafür hat Gott uns quasi auch Gaben gegeben und Kraft und die Möglichkeit, Dinge zu tun. Und dann gibt es halt Dinge, die entziehen sich unserer Macht und oder unserer Kraft. Und da dürfen wir sicher sein, dass er mit uns ist. Und dass er immer noch mal ja, größer ist als wir und unsere Sorgen und unsere Probleme. Aber dieses rein mechanistische, ich habe jetzt mal keinen Bock, hier irgendwie Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, mach du das mal, das ist mir irgendwie zu kindlich oder so, also zu, wir sollen zwar werden wie die Kinder, aber das ist zu naiv oder ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll.
Mhm. Verständlich, ja. Das wäre schön gewesen, hätte dann das quasi damals mal einer erzählt. Nee, wenn du dich mit solchen Fragen rumplagst, also mir ist das nie so bewusst gewesen, dass du dann sagst, hier, ne, dass du keine Verantwortung über dein eigenes Leben, sodass du das quasi abgibst. Das war immer so, ja, nee, das kann man schon mal machen, so.
So, wo übernehmt ihr in den nächsten Wochen und Monaten Verantwortung in eurem Leben? Was wäre eigentlich mal dran zu tun, was ihr immer so ein bisschen auf Gott abgewälzt habt oder vor euch hergeschoben habt? Oh, diese überfordernden Fragen von so einem Jugendpfarrer. Aber das können sich unsere Gäste auch mal überlegen. Wo schiebst du vielleicht deine Verantwortung, die du eigentlich hättest, vor dir her? Wo wartest du zum Beispiel darauf, dass jemand zu dir kommt und sich entschuldigt, anstatt selber mal hinzugehen und zu sagen, ey, scheiße, gelaufen, lass mal drüber reden. Ne? Wo erwarten wir so, dass Gott andere lenkt, obwohl wir selber den ersten Schritt tun könnten?
Ja, das ist gerade das, was mir, wo du das sagst, gerade eingefallen ist. Dass ich ein, zwei Personen habe. Ich bin ein relativ harmonieliebender Mensch und scheue Konflikte. Aber manche Sachen sind so wie rosa Elefanten. Die stehen im Raum, man sieht sie und ignoriert sie einfach. Aber die werden halt irgendwie immer größer. Und da den ersten Schritt zu machen und zu sagen, lass uns drüber reden, auch wenn das wahrscheinlich den übelsten Krach gibt fürs Erste. Ja. Aber dann räumen wir dieses Vieh halt wirklich mal aus dem Zimmer.
Genau.
Ich bin tatsächlich am Überlegen. Also es ist quasi immer Sachen, die mit einem Studium zu tun haben, bei mir gerade. wo du sagst, komm, Meister, klär das doch bitte, lass mich doch in den Studiengang reinrutschen, so. Komm, das wird schon irgendwie, anstatt du einfach mal das selber quasi anpacken könntest und dann mal ein bisschen nachhakst. In den Sachen, und das sind halt trotzdem, wenn du mit, also jetzt gerade das Kiel-Sachsen-Gefälle, so von Leuten, die du kennst, wo du immer sagst, oh Mensch, mit denen könntest du trotzdem immer mal wieder was machen, aber da die Zeit zu finden und sowas, das ist immer, dann zu sagen, ach komm, das wird schon irgendwann mal, oder ja, nee, man wird schon mal irgendwas finden. So in die Richtung denke ich gerade, wo du immer sagst. Du hast so, also gerade als Student, so Unmengen viel Zeit, wenn du Semesterferien hast und keine Hausarbeiten schreiben musst.
Genau, und du vertraust trotzdem auf das Heilige BAföG-Amt und dass Gott das irgendwie gnädig stimmt, anstatt in Semesterferien mal arbeiten zu gehen oder so. Das genau. Wäre auch was man einfach mal machen könnte.
Mhm.
Genau. Okay, ich würde hier mal einen Punkt setzen. Danke, dass du uns das Thema mitgebracht hast, Andreas. Wir sind ein regionaler Podcast und wir bitten unsere Wundertypen immer was mitzubringen, eine Empfehlung, die man hier im Kirchenbezirk Zwickau sich mal angucken kann. Du kommst aus Coolidge, ich bin auf diese Coolidger Perspektive gespannt und ja, sag mal, was du mitgebracht hast.
Ich kann tatsächlich Werbung machen für unser wunderschönes in Coolidge ansässiges historisches Museum. Also wir haben so ein Oldtimer-Museum, da schiebe ich jetzt mal Werbung ein. Am 3. Oktober ist da quasi eine große Veranstaltung und das fand ich mega cool. Das war so quasi ein Oldtimer-Typen, die sich quasi gesagt haben, wir treffen uns jetzt mal, wir machen jetzt mal irgendwas und haben angefangen, an Autos rumzuschrauben. Dann wurden es quasi immer mehr und mehr und irgendwann haben sie gesagt, wir machen mal auf so einen alten, riesengroßen Bauernhof, ruppen dort alles raus, diese alten, also ganz alten, die Kuhställe, ne, wo alles die Pflastersteine waren, diese riesigen, wir ruppen das alles raus, wir machen das schick und machen da was draus. Und da ist jetzt witzigerweise am 3. Oktober ist quasi Wiedervereinigung. Und da ist sozusagen ist dieser Hof in Ost und West geteilt. Und du hast sozusagen Ostautos auf der einen Seite und Westautos auf der anderen Seite, die tatsächlich von einer Mauer getrennt sind. Und am Abend ist dann Wiedervereinigung, so habe ich gehört. Und dann wird die Mauer sogar eingerissen.
Von den Autos.
Einfach dagegen.
Klingt spannend. Also 3. Oktober, falls ihr noch nichts vorhabt. Schaut gerne mal an Coolidge vorbei. Wo findet man die genaueren Informationen? Weißt du das?
www.autos in Coolidge. Oldtimer Museum Coolidge. Das genau. Ist ganz oben an der Wendestelle.
Ich schaue mal noch, ob ich das finde und packe euch mal den Link mit in die Shownotes.
Wenn ich noch was sagen darf,
ja.
Das kommt aber unablässig von dem, ist, geht mal raus und schaut euch mal Sterne an. Wir haben das jetzt im August gemacht. Es ist unglaublich cool. Wir waren noch im August waren die Perseiden über Deutschland gewesen, so abends auf 20.
Perseiden.
Perseiden?
Ja. Griechisch.
Okay, also die Perseiden waren Perseiden. Und da haben wir gesagt, komm, wir gehen mal raus, wir schauen jetzt mal die Sterne an. Einfach mal rausgehen so. Oder wo dieser Komet da war. Es ist einfach unglaublich cool, dich abends hinzusetzen und einfach mal. Es hat mich wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Ich fand das tatsächlich richtig spannend. Einfach mal nichts zu machen, einfach mal ein bisschen unterhalten und einfach mal die Sterne gucken.
Und vielleicht geht es auch am 3. Oktober, wenn da das Wetter einigermaßen vernünftig ist. Genau. Vielen Dank, Andreas, dass du da warst. Vielen Dank, Elena, dass du den Andreas mitgebracht hast. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zur Wundertype, dem Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Und mir bleibt nur noch zu sagen, dass wir euch einen gesegneten Tag wünschen, wann und wo auch immer ihr das gerade hört. Bleibt behütet, lasst gerne mal ein Feedback da und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Macht's gut.
Ciao, Kakao.
Ciao, ciao.